Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie ganz herzlich. Radio Sai Global Harmony sendet jeden ersten Sonntag und jeden dritten Sonntag im Monat jeweils um 11.30 Uhr und 19.30 Uhr als Wiederholung über EFRI-Stream einen deutschen Beitrag. Sie hören heute in unserer Sendereihe Lesungen die zweite Folge aus dem Hörbuch Ramayana. Bevor Malte Friedrich aus dem Ramayana liest, geben wir Ihnen einige Erläuterungen und eine kurze Übersicht des Handlungsgeschehens. Wir legen diese Sendung Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Dankbarkeit und Liebe zu Füßen. Swami schreibt im Ramayana: Der Name Rama ist die Essenz der Veden. Die Geschichte von Rama ist rein und gewaltig wie ein Milchozean. Man kann zu Recht behaupten, dass bis auf den heutigen Tag aus anderen Sprachen oder Ländern keine Dichtung von gleicher Größe oder Schönheit hervorgegangen ist. Sie hat indessen das dichterische Schaffen jeder Sprache und jeden Landes inspiriert. Sie ist der größte Schatz, als dessen Erbe sich jeder Inder glücklich preisen darf. Das Ramayana ist das Epos, das sich mit der Geschichte von Ramas Inkarnation befasst. Es ist ein heiliger Text, der von Menschen unterschiedlichster Prägung ehrfurchtsvoll vorgetragen wird. Vom Gelehrten wie vom Ungebildeten, vom Millionär wie vom Armen. Der Name, den das Ramayana verherrlicht, reinigt von allem Übel. Er verwandelt den Sünder. Er enthüllt die Form, die der Name verkörpert. Die Form, die so anmutig ist wie der Name selbst. Dieses großartige Werk wurde jetzt zum ersten Mal in deutscher Sprache in einer Version von Bhagavan Sri Satya Sai Baba als Hörbuch aufgenommen. Aus dieser Aufnahme hören Sie Auszüge. Hier nun eine kurze Übersicht der äußeren Handlung. Die drei Königinnen Kausalya, Sumitra und Kaikeyi empfingen nach langer Kinderlosigkeit aus göttlicher Quelle die vier Söhne Rama, Lakshmana, Bharata und Shatrughna. Rama, der älteste der Brüder, soll Dasharatha einst auf den Löwenthron folgen. Die Brüder wachsen heran und Rama ist allen ein Vorbild an Tugendhaftigkeit und Liebe. Aufgrund einer Intrige der jüngsten Königin Kaikeyi und ihrer Dienerin Mantara wird Rama für 14 Jahre in den Dandaka-Wald verbannt und ihr Sohn Bharata soll gegen seinen eigenen Willen die Thronfolge antreten. Ramas Frau Sita und sein Bruder Lakshmana folgen ihm in die Verbannung und begleiten ihn in den Dschungel. Dort wird Sita durch eine List von Ravana, dem 10-köpfigen Dämonenkönig, entführt. Der jetzt folgende zweite Teil schildert das Heranwachsen der Prinzen und ihre Ausbildung beim Meister. Die erste Bewährungsprobe Ramas, der Kampf gegen die Dämonen, wird durch den weisen Vishwamitra vorbereitet. Aufgrund der familiären Bindung gerät der König in Gefahr, sein Wort zu brechen und seine Dynastie ins Unglück zu stürzen. Rama deckt die Ursachen für Dasharathas Probleme auf, indem er sagt, deine Zuneigung hat dich blind gemacht und mit Unwissenheit geschlagen. Er belehrt ihn, ohne den Respekt vor seinem Vater zu vergessen, und weist ihm den rechten Weg.
Die Brüder lebten im Hause des Lehrers und dienten ihm in Ergebenheit. Sie verzichteten auf die Bequemlichkeiten des Palastes und unterzogen sich freudig den Härten. Sie erfüllten die Wünsche des Meisters in Demut und mit Loyalität. Sie beendeten ihre Studien in sehr kurzer Zeit und meisterten den Stoff, der sie gelehrt worden war. Eines Tages begab sich der Herrscher Dasharatha mit seinem Minister zum Hause des Lehrers. Er war außer sich vor Freude, als er sah, wie die Kinder die vedischen Hymnen vortrugen und hörte, wie die heiligen Formeln klar und deutlich wie eine Kaskade leuchtender Perlen von ihren Zungen rollten. Er war glücklich, dass seine Söhne so viel gelernt hatten. Rama erhob sich und fiel seinem Vater zu Füßen. Als die drei Brüder das sahen, kamen auch sie heran und warfen sich vor ihm nieder. Der Lehrer lud den König und den Minister ein, sich auf erhobene Sitze zu setzen, die mit Hirschleder bedeckt waren. Dasharatha begann, mit dem Lehrer eine Unterhaltung, um herauszufinden, wie weit die Kinder mit ihren Studien fortgeschritten waren. Rama gab seinen Brüdern ein Zeichen, dass sie das Gespräch nicht belauschen sollten. Er verließ mit Erlaubnis des Lehrers den Raum, nahm seine Bücher mit und wandte sich an die anderen, damit sie ihm folgten. Die Brüder nahmen Rama in allen Dingen als Richtschnur, und so gehorchten sie schweigend auf seine Geste hin. Vasishtha und Dasharatha bemerkten diesen Vorfall. Sie würdigten das redliche Verhalten Ramas, sein Verständnis für die Wendung des Gesprächs des Lehrers, seine sofortige Reaktion der Demut und die Art und Weise, in der er ein Beispiel und Vorbild für seine drei Brüder war. Sie freuten sich, dass die Kinder so viel Disziplin erlernt hatten. Vasishtha konnte nicht an sich halten. Er sagte: »Maharaja, deine Söhne haben alle Künste gemeistert. Rama beherrscht alle Shastras. Er ist kein gewöhnlicher Sterblicher. Sobald ich ihn zu lehren begann, die Veden aufzusagen, pflegte er sie zu wiederholen, als ob er sie schon kennen würde. Nur er, der die Hymnen den Menschen gegeben hat, kann sie so wiederholen und kein anderer. Die Veden sind keine Bücher, die er in seiner Mußezeit hätte durchlesen können. Sie sind immer vom Guru, dem spirituellen Meister, dem Schüler weitergegeben worden, nur durch Vortragen und Zuhören. Sie sind nirgends verfügbar, außer beim Lehrer. Das ist der Grund, warum sie als Shruti bezeichnet werden, als das, was gehört wird. Es ist der heilige Atem Gottes, der in diesen Mantren Gestalt angenommen hat. Ich habe noch niemals jemanden gesehen, der sie so beherrscht hat wie Rama. Warum sollte ich sagen gesehen? Ich habe auch noch niemals von jemandem gehört, der diese unglaubliche Tat vollbracht hätte. Ich kann dir von vielen weiteren übermenschlichen Leistungen deines Sohnes berichten. Maharaja, wenn ich an mein Glück denke, diese Jungen als meine Schüler zu haben, fühle ich, dass es der Lohn für die Askese ist, die ich so lange praktiziert habe. Sie brauchen nichts mehr zu lernen. Sie müssen jetzt im Bogenschießen und ähnlichen Fertigkeiten, die königlichen Prinzen angemessen sind, ausgebildet werden. Sie haben ihre Studien bei mir vollendet und haben alles gelernt, was ich ihnen beibringen kann. Auch ist der Tag sehr günstig. Nimm sie mit dir zum Palast zurück.« Da vergoss Dasharatha, der monatelang unter der Qual der Trennung gelitten hatte, Tränen der Freude. Er konnte seine Freude nicht bändigen. Er wandte sich an den Minister, der neben ihm saß, und wies ihn an, diese gute Nachricht den Königinnen zu überbringen und sie zu bitten, ihn zur Einsiedelei mit Gaben zurückzuschicken, die die Schüler ihrem Lehrer als Geschenk zu überreichen hatten, in dem Augenblick, in dem sie aus seiner Obhut schieden. Sumantara eilte auf schnellstem Wege zum Palast und berichtete die Neuigkeiten. Er besorgte die Gaben und kehrte rascher als erwartet zurück. Mittlerweile hatten die Jungen auf den Wink Vasishthas hin ihre Habseligkeiten gepackt, und die Sachen wurden in den Wagen geladen. Wie ihr Vater sie anwies, zollten die Kinder dem Guru die vorgeschriebene zeremonielle Verehrung und überreichten ihm die Geschenke. Schließlich fielen sie ihm zu Füßen und baten um die Erlaubnis, nach Hause zurückkehren zu dürfen. Vasishtha zog die Jungen zu sich heran, drückte ihre Hände und tätschelte ihre Köpfe. Er segnete sie und erlaubte ihnen, schweren Herzens zu gehen. Der plötzliche Trennungsschmerz trieb Tränen in seine Augen. Er ging mit seinen Schülern zum Wagen. Die Jungen bestiegen das Fahrzeug und es fuhr davon. Sie wandten sich zurück zu ihrem Guru und sahen lange mit gefalteten Händen in seine Richtung. Auch der Lehrer stand auf seinem Platz, die Wangen mit Tränen benetzt. Dasharatha bemerkte das Band zwischen dem Lehrer und den Schülern. Er war sehr erfreut. Sie kamen zu Hause an. Der Guru betrat mit schwerem Herzen seine Einsiedelei. Wohin er auch immer seine Augen wandte, er sah nur Dunkelheit und kein Licht. Er fürchtete, die Bindung, die er eingegangen war, könnte zur Fessel werden. Er entschied, in Meditation zu sitzen und den anschwellenden Strom der Erinnerungen zu unterdrücken. Bald überwand er die äußere Illusion und tauchte in innere Glückseligkeit. Er erkannte, dass die jungen Verkörperungen von Dharma, Artha, Karma und Moksha, den vier Zielen des menschlichen Lebens, Rechtschaffenheit, Wohlfahrt, Bemühung und Befreiung waren, und dass sie menschliche Gestalt angenommen hatten, um auf Erden diese hohen Ideale eines gottgefälligen Lebens wieder einzuführen. Das gab ihm unerschütterlichen Frieden. Dasharatha beschloss, die bisherige Erziehung der Jungen zu ergänzen und sie im Gebrauch von Waffen auszubilden. Deshalb rief er erfahrene Bogenschützen und andere herbei und traf mit ihnen Vereinbarungen, die Jungen in der Kunst von Angriff und Verteidigung zu unterweisen. Aber wer kann den Anspruch erheben, Lehrer von Jungen zu sein, die bereits Altmeister auf allen Gebieten sind? Sie spielten nur die Rollen der Menschen und taten so, als lernten sie. Wer kann ihn, der die Fäden der Marionetten hält, noch lehren, den Faden zu ziehen? Menschen, die ihre Wirklichkeit unter der Tarnung der Täuschung nicht erkennen konnten, versuchten, sie auszubilden und ihnen objektive Fertigkeiten beizubringen, nützlich für ein äußerliches Leben. Sie waren gekommen, die Welt vom Unheil zu erlösen. Deshalb mussten sie in der Welt und von der Welt sein und die Konventionen der Welt respektieren, soweit diese ihrem Zweck dienten. Menschen konnten ihre Handlungen nicht verstehen, denn sie waren jenseits menschlicher Einsicht oder Vorstellung. Die Menschen wären hilflos, wenn sie aufgefordert würden, sie zu erklären. Aber die Menschen müssen die Ideale lernen, die diese in die Tat umsetzen. So präsentierte sich Rama wie Schlacke, die mit Asche bedeckt ist, oder wie ein See mit einer dicken Schicht aus Moos, oder wie der Mond hinter einem Vorhang von Wolken. Die Brüder folgten Ramas Vorbild. Rama und Lakshmana zeigten Kenntnisse von Kriegslisten und Fertigkeiten, die nicht einmal erfahrene Lehrer kannten. Diese waren höchst überrascht und sogar ein bisschen von Angst ergriffen. Aber die Prinzen schossen niemals einen Pfeil auf ein Säugetier oder einen Vogel. Sie brachen niemals das Gelübde, das sie feierlich abgelegt hatten, Waffen nur in Fällen dringlichster Notwendigkeit zu gebrauchen und nicht zum Vergnügen am Töten oder Verwunden. Die Ausbilder nahmen sie oft mit in den Wald zum Wandern und Jagen. Aber wenn sie auf Wild oder Vögel trafen und die Prinzen aufforderten zu schießen, dann wandten diese ein: Diese Pfeile sind nicht dazu da, um gegen unschuldige Ziele gebraucht zu werden. Sie sind da für den Schutz des Guten, die Wohlfahrt der Welt und den Dienst am Volk. Das ist der Zweck, für den wir sie bei uns haben. Wir werden sie nicht dadurch beleidigen, dass wir sie für diesen albernen Zeitvertreib benutzen, behaupteten sie und nahmen Abstand. Die Lehrer mussten ihre Argumente hinnehmen. Jedes Wort, jede Tat Ramas zeigte sein Mitleid. Manchmal, wenn Lakshmana mit seinem Pfeil auf einen Vogel oder ein anderes Tier zielte, trat Rama dazwischen und protestierte: Lakshmana, welchen Schaden hat das Tier dir oder der Welt zugefügt? Warum möchtest du es erschießen? Es widerspricht ganz dem Gesetz der den Königen vorgeschriebenen Sitten, unschuldige Wesen zu bestrafen. Weißt du das nicht? Oft saß der Großkönig mit seinen Ministern zusammen, die Prinzen neben sich, und erörterte mit ihnen Probleme der öffentlichen Verwaltung, gerichtliche Untersuchungen und die Anwendung moralischer Prinzipien beim Regieren des Staates. Er berichtete von ihren Großeltern und anderen königlichen Vorfahren, wie sie sich die Liebe und Treue der Untertanen verdienten, wie sie Kriege mit den Dämonen und vier Götter fochten und wie sie die Gnade und Hilfe Gottes durch ihre Bemühungen gewannen. Der Vater und die Söhne waren beide begeistert, wenn diese Geschichten erzählt wurden. An manchem Tag übernahmen die Minister diese angenehme Aufgabe. Als die Prinzen im Laufe der Jahre heranwuchsen, kamen die Minister zu der Überzeugung, dass ihnen Teile der Regierungsaufgaben anvertraut werden könnten. Das Volk träumte, dass, wenn die Prinzen alt genug wären und die Zügel der Regierung übernehmen würden, die Erde zum Himmel verwandelt werde. Wenn die Leute die Prinzen sahen, fühlten sie, wie ein Band herzlicher Zuneigung zwischen ihnen entstand. Die Unterhaltung, die sich darauf zwischen ihnen entspann, war von süßer Eintracht gezeichnet. In der Stadt Ayodhya war niemand, der diese einfachen, bescheidenen, tugendhaften und selbstlosen Prinzen nicht liebte oder der nicht das Verlangen hegte, sie zu sehen. Sie waren den Kindern von Ayodhya so lieb und teuer wie ihr eigener Körper, der Stadt so kostbar wie ihr eigenes Herz. Als sie im 11. oder 12. Lebensjahr waren, rief eines Tages Dasharatha den Minister Sumantara zu sich, der eine Quelle der Tugend war, und beauftragte ihn, Pläne zu machen für die Unterweisung der Prinzen in der geistigen Wissenschaft der Befreiung. Er sagte, wie bewandert eine Person in den weltlichen Wissenschaften auch sein möge, das höchste Wissen allein könne ihr die Kraft geben, die rechtmäßigen Pflichten zu erfüllen. Die höchste moralische Bildung müsse den Menschen in diesem zarten Alter verliehen werden. Erfolg oder Misserfolg im späteren Leben hängen von den Eindrücken und Erfahrungen ab, die in den frühen Jahren des Lebens gewonnen werden. Die frühen Jahre sind das Fundament für das Haus der späteren Jahre. Während jener Tage lebte im Gebiet östlich von Ayodhya, der königlichen Stadt, der Weise Vishwamitra in strenger Askese. Er hatte sich zu einem heiligen Ritus, Yagna genannt, entschlossen. Aber sobald er damit begann, entweihten Dämonen den Ritus und besudelten seine Heiligkeit. Sie schütteten Fleischstücke auf die geheiligte Erde und machten sie für solche vedischen Zeremonien unbrauchbar. Auch vielen anderen Weisen bereiteten sie Schwierigkeiten und verhinderten den heiligen Auftrag. Vishwamitra war am Ende seiner Kunst. Er ging zur Hauptstadt des Reiches, Ayodhya, um den Herrscher selbst zu sprechen. Als bekannt wurde, dass der Weise kam, sandte der König seine Minister aus, um ihn mit schuldiger Ehrerbietung in den Palast zu geleiten. Sie hießen ihn an der Pforte der Stadt willkommen und begleiteten ihn bis zum Palasttor. Am Palast sangen Brahmanen vedische Hymnen, während Dasharatha ihm die Füße wusch und, wie es in den heiligen Texten niedergelegt und beim Empfang von Weisen üblich ist, durch die Fußwaschung geheiligte Wassertropfen auf sein eigenes Haupt sprengte. Vishwamitra wurde in die inneren Gemächer geführt und man bot ihm einen hohen Stuhl an, während die Mitglieder des königlichen Hofes ehrfürchtig um ihn standen.
»Das ist in der Tat ein großer Tag«, rief Dasharatha aus.
Er gab der Freude über die unerwartete Ankunft der heiligen Persönlichkeit Ausdruck und über die Gelegenheit, die sich ihm bot, ihm zu dienen und ihn zu ehren. Vishwamitra forderte den König und die Minister auf, sich zu setzen, und sie gehorchten. Der Weise erkundigte sich freundlich nach Gesundheit und Wohlergehen des Königs und der königlichen Familie und nach Frieden und Gedeihen des Königreiches. Er fragte ihn, ob seine Regierung sich durch Stärke und Sicherheit auszeichne und ob seine Herrschaft den kontinuierlichen Fortschritt seiner Untertanen sichere. Dasharatha erwiderte, dass dank der Gnade Gottes und der Segnungen der Heiligen und Weisen seine Untertanen pflichtbewusst und froh, ohne Furcht vor Fehlschlägen, mit ihren verschiedenen Aufgaben befasst seien und dass die Verwaltung die stetige Förderung der Wohlfahrt des Volkes betreibe. Er sagte, seine Regierung diene dem Volk in mannigfaltiger Weise, um Glück und Sicherheit zu erhöhen und zu sichern. Dasharatha wünschte, den Grund für das Kommen des Weisen zu erfahren. Er versicherte ihm, er sei stets bereit, auch seinen geringsten Wunsch zu erfüllen. Er erklärte mit großer Ergebenheit, dass er ernsthaft jede Verpflichtung erfüllen werde, die der Weise ihm auferlegte. Er wartete nur darauf zu erfahren, was er für ihn tun konnte. Vishwamitra nickte zustimmend mit dem Kopf. Er wandte sich Dasharatha zu und sagte, »Ich werde hier nicht vor dir erklären, dass du ein sehr rechtschaffener Herrscher bist, dass du Gäste und Bittende ehrst und dass du die Verkörperung von Glauben und Ergebenheit bist. Die Tatsache, dass das Reich unter deiner Herrschaft glücklich ist, ist Beweis genug. Das Wohlergehen der Untertanen hängt vom Charakter der Herrscher ab. Das Volk hat Frieden oder leidet unter Angst, je nachdem, ob die Herrscher gut oder schlecht sind. Wo immer ich nachgefragt habe, wurde mir erzählt, nur in Ayodhya gäbe es ein Volk voller Liebe und Treue zum Souverän und einen Souverän voller Zuneigung und Aufmerksamkeit seinem Volke gegenüber. In jedem Winkel und jeder Ecke deines Königreiches höre ich diese herzerfrischende Botschaft. Deshalb weiß ich, dass deine Worte direkt aus deinem Herzen kommen. Ich habe nicht den geringsten Zweifel. Du wirst von deinem Versprechen nicht abrücken. Du wirst das Wort halten, das du einmal gegeben hast. Die Worte des Weisen bewegten Dasharatha tief. Große Menschen beschäftigen sich nur mit Dingen, die der Welt helfen. Und was immer sie tun, sie weichen nicht von den Geboten der Schrift ab. Für alles, was sie vorhaben, muss ein guter Grund vorhanden sein. Zu jeder ihrer Handlungen werden sie vom göttlichen Willen veranlasst. So bin ich jederzeit bereit, mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, dir zu dienen und auch den unbedeutendsten deiner Wünsche zu erfüllen, antwortete er. Dasharatha gelobte wieder und wieder. er werde den Befehl des Weisen ausführen. Das machte den Weisen sehr froh.
Ja, wie du sagtest, kommen wir nicht ohne Grund aus unseren Einsiedeleien. Ich bin zu dir eines hohen Ziels wegen gekommen. Beim Hören deiner begeisterten Antwort bin ich doppelt glücklich. Ich bin von Freude erfüllt, dass mein Gang Früchte getragen hat. Du wirst dein Versprechen halten, nicht wahr?
Fragte Vishwamitra. Dasharatha erwiderte ohne Zögern.
Meister, du solltest vielleicht anderen so eine Frage stellen. Dasharatha aber ist nicht die Person, die ein gegebenes Wort bricht. Er würde eher sein Leben dran geben, als dadurch Schande über sich zu bringen, dass er ein Versprechen nicht hält. Welchen größeren Schatz kann ein Monarch haben als Sittlichkeit und Redlichkeit?
Sie allein sind für ihn die Quelle der Stärke, während er seinen mannigfaltigen Verantwortungen gerecht wird.
Wenn diese beiden verloren sind, wird das Königreich eine Behausung ohne Licht, eine Wildnis aus läppischen Launen und Zwietracht. Es wird von Gesetzlosigkeit und Schrecken zerrissen werden, und schließlich wird der König ins Verderben stürzen.
Ich bin sicher, dass solch ein Unglück niemals über meine Dynastie hereinbrechen wird, auch nicht in den kommenden Jahren. Deshalb, ohne den Schatten eines Zweifels zu bewahren, nenne mir den Auftrag, der dich nach Ayodhya geführt hat, und nimm den Dienst an, den dein ergebener Diener dir anzubieten bereit ist.
Vishwamitra sagte, »Nein, nein, ich hatte keinen Zweifel in meinem Herzen. Ich äußerte diese Worte nur, um diese Versicherung deines unverbrüchlichen Festhaltens an der Wahrhaftigkeit zu hören. Ich weiß, dass die Ikshvaku-Herrscher zutiefst der Pflicht ergeben sind, das Versprochene zu erfüllen. Nun, ich ersuche dich nur um eines. Es sind weder Wohlstand noch Fahrzeuge, weder Kühe noch Gold, auch keine Regimenter oder Diener. Ich brauche nur zwei deiner Söhne, Rama und Lakshmana, zu meiner Begleitung. Was sagst du dazu?« fragte der Weise. Da verlor Dasharatha das Gleichgewicht. Er wich zurück und konnte sich nur langsam beruhigen. Als er nach einiger Zeit seine Fassung wiedergewonnen hatte, fasste er Mut, ein paar Worte zu äußern. Er sagte, »Meister, was für einen Nutzen sollen diese Jungen für dich haben? Die Aufgabe, für die du sie haben willst, kann besser durch mich erledigt werden. Meinst du nicht? Gib mir die Gelegenheit dazu. Lass mich mein Leben lebenswert machen. Sage mir, worum es sich handelt. Ich werde es mit Freude tun.«
Der Weise antwortete, »Meine feste Meinung ist, dass die Aufgabe, die diese Jungen vollbringen können, von niemandem sonst gelöst werden kann. Sie allein können diese Aufgabe erfüllen. Weder deine Millionen noch du selber sind dazu in der Lage. Jungen wie diese sind noch nie zuvor geboren worden. Das ist meine Überzeugung. Höre, ich entschied mich für die Durchführung eines berühmten Yagna. Aber sobald ich mit den Vorbereitungen beginne, kommen böse Geister und Dämonen von irgendwoher und verüben frevlerische Taten. Sie verursachen Unterbrechungen und türmen Hindernisse auf. Ich möchte, dass die Jungen die Dämonen abwehren und den Opferritus vor diesen Abscheulichkeiten bewahren, damit ich ihn zu einem erfolgreichen Ende bringen kann. Das ist mein Ziel, mein Wunsch. Was sagst du nun?« fragte Vishwamitra mit ernster, fester Stimme.
Der König erwiderte, »Meister, diese zarten kleinen Jungen, wie können sie eine so fürchterliche Aufgabe durchführen? Ich bin hier, ganz willig und bereit. Ich werde mit meinen Streitwagen kommen, der Infanterie, Kavallerie und den Elefanten und das Gebiet des Opfers und deiner Einsiedelei bewachen. Ich werde darauf achten, dass der Yagna mit vollem Erfolg zu Ende gebracht wird, ohne die geringste Unterbrechung. Ich habe einige Erfahrung im Kampf gegen diese dämonischen Mächte, seit ich, wie du weißt, für die Götter gegen sie focht und ihnen den Sieg brachte. Ich kann das ohne Schwierigkeiten tun. Ich werde Vorbereitungen treffen, dich gleich jetzt zu begleiten. Gib mir hierzu deine Erlaubnis«, bat er.
Als Vishwamitra diese Worte hörte, sagte er:
König, ich bin nicht zufriedengestellt, trotz allem, was du sagst. Ich versichere noch einmal, dass du diesen Auftrag nicht erfüllen kannst. Kannst du nicht begreifen, dass es sogar über meine Kräfte geht, der ich für beinahe allmächtig und allwissend gehalten werde? Wie kannst du da diese Aufgabe übernehmen und mit Erfolg ausführen? Du siehst diese Jungen als gewöhnliche Kinder an. Das ist ein Fehler, der von der Zuneigung herrührt, die du als Vater hegst. Ich weiß sehr wohl, dass sie die göttliche Macht in menschlicher Form sind. Zaudere nicht, halte dein Wort, das du so feierlich gegeben hast, und schicke sie augenblicklich mit mir. Oder gib zu, dass du nicht treu zu deinem Wort stehst. Dann werde ich gehen. Tu eins von beiden, schnell. Das ist keine Gelegenheit zum Schwanken oder Zögern.
Der König war erschrocken über die Schärfe in der Stimme des Weisen. Er war von Furcht überwältigt. Voller Verzweiflung wünschte Dashadatta, dass sein Lehrer an den Hof geladen würde. Vasishtha kam herein, und als er Vishwamitra sah, tauschten sie ein Lächeln und Worte gegenseitigen Respekts aus. Vasishtha hörte vom König einen Bericht über alles, was sich ereignet hatte. Natürlich kannte Vasishtha die göttliche Wirklichkeit der Jungen sehr wohl. So entschied er, dem König zu sagen, er solle sich nicht die geringsten Sorgen machen, sondern die Jungen dem liebenden Schutz des Weisen froh anvertrauen. Dashadatta führte an, dass die Jungen schon seit einigen Monaten nicht bei guter Gesundheit seien und auch nicht die körperliche Widerstandsfähigkeit hätten, eine Schlacht gegen die Dämonen zu schlagen.
»Wir sind seit langem um ihre Gesundheit bemüht, und jetzt kommt diese Anforderung an sie wie ein Schlag auf eine schmerzhafte Wunde. Mein Herz ist nicht im geringsten damit einverstanden, sie von sich zu lassen, zu einem Gefecht mit den Dämonen. Ich werde meine Kinder schützen, und wenn es mich mein eigenes Leben kostet«, jammerte der König.
Vishwamitra unterbrach ihn und sagte:
»König, warum jammerst du wie ein Tor? Du hättest keine Versprechungen machen sollen, die du nicht halten kannst. Es ist ein Akt dunkler Sünde, wenn ein Herrscher Versprechungen macht, ohne das Für und Wider zu betrachten, und dann, wenn er aufgefordert wird, zu ihnen zu stehen, zögert, widerruft und sogar gegen das Versprechen handelt. Das ist eines Königs, wie du es bist, höchst unwürdig. Ich verschmähe betrübt die Hilfe, die du anbietest. Hilfe, die geleistet wird, so klein sie auch sein mag. Wenn sie aus den tieferen Quellen des Dienens, die aus dem Herzen fließen, kommt, ist so gut wie das Angebot des Lebens selbst. Halbherzige und zögernde Hilfe, wie groß sie auch sein mag, ist beklagenswert. Ich habe kein Verlangen, dir Schmerz zu bereiten und Hilfe von dir zu erzwingen. Nun, sei glücklich mit dir selbst und deiner Versündigung. Ich gehe jetzt.« Vishwamitra erhob sich und versuchte zu gehen. Der König fiel ihm zu Füßen und bat um mehr Licht und um mehr Zeit. Er bat, dass er über seine Pflicht belehrt werden möge. Er bedrängte den Weisen, ihn von der Billigkeit seiner Forderung zu überzeugen, so dass er seinen Plan erfüllen könne. Darauf rief Vasishtha Dashadatta an seine Seite und beriet ihn. Er sagte:
»König, du betrittst den Weg einer bevorstehenden kosmischen Offenbarung, einer mächtigen Erfüllung. Seit dein Herz von elterlicher Liebe bewegt ist, ist dir die Wahrheit verhüllt. Deine Söhne werden keinen Schaden erleiden, nie und nimmer. Es gibt kein Heldentum, das größer ist als das ihre. Gewaltige, göttliche Kräfte haben diese menschlichen Formen angenommen, mit dem hohen Ziel, Dämonen und dämonische Mächte zu zerstören. So lass ohne weiteres Zögern die Jungen holen. Du solltest jetzt weder ihre körperliche Kraft noch das Maß ihrer Intelligenz in Betracht ziehen. Betrachte lieber das Göttliche, das jede Minute ihres Lebens aus ihnen strömt. Es gibt keine Kraft, die dem gleichkommt. Bedenke das.«
Nach einigen weiteren Ratschlägen dieser Art schickte Vasishtha nach den Prinzen Rama und Lakshmana. Sobald sie hörten, dass die Weisen Vishwamitra und Vasishtha sie zu sehen wünschten, kamen beide herbeigeeilt und betraten die Halle, in Ehrfurcht geneigt. Zuerst fielen sie zu Füßen des Vaters, dann zu Füßen von Vasishtha, des Lehrers der Familie, und darauf zu Füßen Vishwamitras. Mit einem Lächeln auf seinen Lippen wandte sich Vishwamitra an die Jungen, als sie sich erhoben und ehrfurchtsvoll an seiner Seite standen. Er sagte: »Knaben, wollt ihr mit mir kommen?« Die Jungen waren bei dieser Aussicht freudig erregt. Als Dasharatha das hörte, war er noch entmutigter. Sein Gesicht wurde blass. Rama sah, dass sein Vater sich über seine Zustimmung Sorgen machte. Er näherte sich ihm sanft und sagte: »Vater, warum bist du traurig, wenn ich mit dem großen Weisen gehe? Gibt es einen besseren Weg, diesen Körper zu nutzen, als ihn in den Dienst anderer zu stellen? Dieser Körper ist uns genau zu diesem Zweck gegeben worden. Und an den heiligen Aufgaben der Asketen teilzunehmen und in der Lage zu sein, ihnen etwas Erleichterung von ihren Schwierigkeiten zu verschaffen, ist das nicht ein hoher Nutzen? Es gibt nichts Unmögliches für uns. Wir werden die Dämonen vernichten, wie wild sie auch sein mögen, und den Weisen Frieden bringen. Wenn es erlaubt ist, sind wir bereit, noch in dieser Minute loszuziehen.« Diese mutigen Worte halfen bis zu einem gewissen Grad, Dasharathas Ängstlichkeit zu verringern. Aber der König sträubte sich immer noch. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er zog Rama an sich heran und sagte zu ihm: »Sohn, diese Dämonen sind keine gewöhnlichen Feinde. Berichte sagen, dass unter ihnen Sunda, Upasunda, Maricha, Subahu und so weiter sind. Diese sind furchtbar grausam. Ihre körperliche Erscheinung ist unbeschreiblich grässlich. Du hast noch keine Gelegenheit gehabt, solch schreckenerregende Gestalten zu sehen. Ich mag nicht an den Augenblick denken, wenn du ihnen von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehst. Wie kannst du mit solchen Gaunern kämpfen, die Meister in der Tarnung und der körperlichen Verwandlung sind? Bis heute hast du nicht einmal das Wort Schlacht gehört. Du hast auch noch keinen echten Kampf auf dem Schlachtfeld gesehen und bist jetzt plötzlich aufgefordert, solche ungeheuren Feinde zu bekämpfen. Oh, wehe, das Schicksal ist in der Tat sehr grausam. Wehe, müssen meine Söhne an der Schwelle ihres Lebens diese gewaltige Feuerprobe auf sich nehmen?« Bei diesen Gedanken, die er in seinem Kopf wälzte, vergoß Dasharatha überreichliche Tränen vor Herzensqual. Lakshmana bemerkte die geistige Schwäche seines Vaters. Er sagte: »Vater, warum diese Tränen? Wir sind keine ängstlichen Mädchen. Das Schlachtfeld ist unsere legitime Arena. Krieg ist unsere rechtmäßige Pflicht. Für den Schutz der Rechtschaffenheit sind wir wirklich verantwortlich. Der Dienst für die Weisen und die Erhaltung der Moralgesetze ist unser Lebensodem. Ich bin überrascht, dass du traurig bist, dass wir einen so ruhmvollen Auftrag erhalten haben. Die Welt wird dich wegen deiner Schwäche auslachen. Schicke uns fort mit deiner Liebe und deinem Segen. Auch ich will meinen Bruder begleiten und mit dem Ruhm des Sieges heimkehren.« Rama sah seinen Vater von Zuneigung überwältigt an. Er ging zum Thron und nahm liebevoll seine Hand. Er sagte: »Vater, es scheint, du hast vergessen, wer du bist. Bring dir in Erinnerung, wer du bist, in welch königlicher Familie du unsterblich geworden bist, von welchen Vorfahren du geboren bist und wie viel Ruhm sie erlangt haben. Dann wirst du aufhören zu weinen. Du bist in der Ikshvaku-Dynastie geboren. Bis zum heutigen Tage hast du deine Jahre als wahre Verkörperung des Dharma verbracht. Die drei Welten haben dir Beifall gezollt, als dem pflichtbewussten Bewahrer der Gelübde, als dem Schützer und Verfechter des Dharma und als dem furchterregendsten Helden auf dem Schlachtfeld und nicht nur dort. Du bist dir bewusst, dass es keine größere Sünde gibt, als ein einmal gegebenes Wort zurückzuziehen.
Das Wort nicht zu halten, das du dem Weisen gegeben hast, wird deinem guten Ruf schaden. Deine Söhne können die Schädigung deines Rufes nicht hinnehmen. Wenn du nicht deinem Wort gemäß handeln kannst, kannst du keinen Anteil haben am Verdienst der Opfer, die du dargebracht hast, oder auch der nützlichen Taten, die du vollbracht hast, wie Brunnen graben oder Bäume pflanzen. Warum mehr der Worte? Wir, deine Söhne, fühlen, dass es ein Zeichen der Schande ist, aufgrund derer wir unsere Köpfe senken müssen, wenn wir reden hören, dass Dasharatha sein feierlich gegebenes Wort gebrochen hat. Das ist ein untilgbarer Fleck im Ansehen der Dynastie. Deine Zuneigung zu deinen Söhnen ist blind. Sie beruht nicht auf klarer Unterscheidung. Sie wird uns Strafe bringen, keinen Schutz. Wenn du wirklich von Zuneigung zu uns bewegt bist, solltest du der Förderung unseres guten Rufes Achtung zollen, nicht wahr? Natürlich sind wir nicht in der Lage, dir Ratschläge zu erteilen. Du weißt dies alles. Deine Zuneigung hat dich mit Unwissenheit geschlagen. Das hat es für dich schwierig gemacht, deine Pflicht zu erkennen. Was uns betrifft, wir haben nicht die geringste Furcht. Die Braut des Sieges wird sich sicher für uns entscheiden. Zögere nicht, segne uns und vertraue uns dem Weisen an. So sprach Rama, neigte sein Haupt und berührte die Füße seines Vaters. Dasharatha zog Rama an sich und streichelte seinen Kopf. Er sagte: Sohn, alles, was du gesagt hast, ist wahr. Deine Worte sind Edelsteine von großem Wert. Ich bin nicht ein Narr und weise sie ab. Ich werde sofort mit meiner viergeschwadrigen Armee vorrücken und die Opferzeremonie dieses Weisen unter Einsatz all dessen, was ich habe, schützen. Aber mein Verstand lässt den Vorschlag nicht zu, dich, der du gerade erst in der Kriegskunst und Waffentechnik ausgebildet wirst, in die Armee dieser schrecklichen Dämonen zu schicken. Kein Vater wird wissentlich die Söhne, die er geboren hat, den Krallen des Tigers opfern. Und ist es von dir recht, uns in die Glut des Kummers zu stürzen? Haben wir dich nicht durch unseren strengen religiösen Lebenswandel gewonnen und dich behütet wie unseren Lebensodem? Wehe! Was kann man tun, wenn selbst das Schicksal gegen uns ist? Ich werde weder dich noch sonst jemanden beschämen. Das ist die Folge der Sünden, die ich begangen habe. So wehklagte Dasharatha mit der Hand auf Ramas Kopf. Da fing Rama an zu lächeln. Er sagte: Vater, was soll diese Schwäche? Du sprichst von unserer Auslieferung in das Maul des Tigers. Hast du noch nicht erkannt, dass wir keine Ziegen sind, die man opfert? Glaube uns, dass wir Löwenjungen sind. Schicke uns mit deinem Segen zu der heiligen Aufgabe. Könige dürfen keine heiligen Aufgaben verzögern. Als Vasishtha diese recht scharfen Bemerkungen Ramas hörte, erhob er sich und sagte: Ausgezeichnet! Dasharatha, hast du das Brüllen des Löwen gehört? Ha, warum jetzt das Schakalgeheul? Stehe auf, lass die Mütter herbeiholen, gib deine Söhne wie Vishwamitra zu Diensten. Als Dasharatha diese Worte hörte, fühlte er, dass er nicht mehr anders konnte als gehorchen. Er ließ den Königinnen ausrichten zu kommen. Die Königinnen erschienen mit Schleiern über ihren Köpfen. Sie berührten die Füße der Weisen und die Dasharathas und gingen dann zu den Kindern und stellten sich an ihre Seite, wobei sie mit liebenden Händen die Scheitel ihrer Häupter liebkosten. Vasishtha sprach zuerst zu ihnen. Er sagte: Mütter, Rama und Lakshmana sind bereit, mit Vishwamitra zu gehen, um die Yajna-Riten vor Störung und Behinderung durch dämonische Horden zu schützen. Segnet sie, bevor sie gehen. Sobald sie dies vernommen hatte, hob Kausalya überrascht ihren Kopf und sagte: Was höre ich da? Sollen diese Grünschnäbel den Yajna bewachen und beschützen, den der große Weise zelebriert? Ich habe gehört, dass die Mantren selber mit ihrer göttlichen Macht der beste Schutz sind. Wie kann ein Mensch allein wagen, die Bürde auf sich zu nehmen, den Yajna vor Schaden zu bewahren? Die Verantwortung für die erfolgreiche Durchführung des Yajna liegt bei der Redlichkeit der teilnehmenden Priesterschaft.
Das erschien Vasishtha richtig. Aber trotzdem dachte er, es sei das Beste, ein bisschen mehr Licht in die Situation zu bringen.
Kausalya, Mutter, der Yajna von Vishwamitra ist kein gewöhnlicher Ritus. Viele Hindernisse stehen ihm entgegen und verursachen Angst.
Vasishtha fuhr mit seiner Erklärung fort, als Kausalya dazwischentrat und sagte,
»Ich bin wirklich erstaunt zu hören, dass Angst die Yajnas überschattet, die von weisen Rishis vollzogen werden. Ich glaube, dass keine Macht etwas gegen einen heiligen Entschluss ausrichten kann. Der Weise hegt dieses Verlangen und drängt auf seine Erfüllung, damit das höchste Licht und der Frieden sichtbar werden. Das ist meine Vermutung. Er mag diese Bitte vorgebracht haben, um zu prüfen, wie sehr der König an seinen Kindern hängt. Oder wie können wir sonst glauben, dass diese kleinen, zarten Sprösslinge den Yajna vor Schaden bewahren werden, den dieser Weise versehen mit allen mystischen und geheimnisvollen Kräften zu zelebrieren vorschlägt?«
Während Kausalya dieses sagte, liebkoste ihre Hand Ramas Kopf. Dasharatha, der ihren Worten zugehört hatte, erkannte plötzlich die Wahrheit und kam zu einem kühnen Entschluss. Er sagte,
»Ja, die Worte von Kausalya sind die reine Wahrheit. Das ist nur ein Plan, mich zu prüfen. Ich bin dessen sicher. Meister, wie kann ich, ein Schwächling, deiner Prüfung begegnen? Ich werde deinem Wunsch treu bleiben, was immer er auch ist.«
Mit diesen Worten fiel Dasharatha zu Füßen von Vasishtha. Vasishtha sah auf ihn und sagte,
»Maharaja, du hast dich selbst als wert erwiesen. Diese Jungen sind keine gewöhnlichen Kinder. Ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten sind unbegrenzt. Wir wissen das. Andere wissen es nicht. Diese Gelegenheit ist nur der Beginn ihres Triumphzuges. Es ist der Prolog zu der Geschichte ihres siegreichen Lebensweges. Sie nehmen sich das Gelübde, Hüter der Rechtschaffenheit zu sein, zu Herzen. Sie werden sehr bald mit der Braut, genannt Sieg, zurückkehren. Deshalb übergib sie froh und ohne weiteres Zögern an Vishwamitra.«
Vasishtha rief die Jungen an seine Seite, legte seine glückbringende Hand auf ihre Köpfe und rezitierte einige Hymnen, womit er ihnen seinen Segen erteilte. Die Jungen fielen den Müttern zu Füßen und empfingen auch deren Segen. Sie waren bereit zur Abreise. Dasharatha bemerkte die Glut der Freude und des Mutes auf ihren Gesichtern. Er unterdrückte den Kummer, der in ihm aufstieg. Er legte seine Hände auf die Schultern der Jungen und ging zu Vishwamitra. Er fiel ihm zu Füßen und sagte,
»Diese zwei, O Meister, sind von diesem Tage an deine Söhne. Ihre Gesundheit und ihr Glück hängen von dir ab. Wenn du befiehlst, dass ein paar persönliche Wachen mit ihnen geschickt werden, werde ich froh diesem Befehl nachkommen.«
Da brach Vishwamitra in Gelächter aus.
»Oh, König! Du bist wirklich wahnsinnig. Gibt es irgendjemanden, der sie bewachen kann? Diese Helden, die kommen, um den Yajna von Behinderungen zu befreien. Brauchen sie irgendetwas? Sie gehen hinaus, den Yajna zu schützen, den wir nicht schützen können. Brauchen so mächtige Helden jemanden, der sie beschützt?
Natürlich. Deine Zuneigung hat dich blind gemacht. König, ich werde sie dir wieder zurückbringen, wenn die Aufgabe, für die ich sie mit mir nehme, erfüllt ist. Sorge dich nicht. Regiere dein Königreich ohne Ungerechtigkeit oder Unterbrechung.«
Vishwamitra erhob sich von seinem Sitz. Jedermann verbeugte sich ehrfurchtsvoll vor dem Weisen. Er ging als erster aus der Halle und die beiden Prinzen folgten ihm. Sobald sie das Haupttor des Palastes erreichten, hörten die Leute himmlische Trommeln und Flöten vom Himmel ertönen. Ein Schauer von Blumen regnete auf sie hernieder. Als sie weitergingen, erhob sich Musik von Muscheln vor jeder Türschwelle.
Der Schall von Blechblasinstrumenten war ein paar Meter weit von der Straße zu hören. Die Prinzen schienen den Männern, Frauen und Kindern, den Bürgern jeden Alters wie zwei Junge, die hinter einem älteren Löwen hertrotteten. Niemand wusste, warum sie barfuß gingen und den Palast mit den berühmten Weisen verließen. So fing jeder an, seinen Nachbarn zu fragen, was für eine Mission es sei, der sie verpflichtet seien. Die Minister, Höflinge und Bürger begleiteten sie nur bis zum Stadttor, denn so lautete der königliche Befehl. Dort sagten sie den Prinzen Lebewohl und kehrten zurück.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die zweite Folge aus dem Ramayana. Die nächste Folge handelt davon, wie Rama den Opferritus des weisen Vishwamitra beschützt und seine Göttlichkeit ein weiteres Mal unter Beweis stellt, indem er Janakas Bogen, ein Geschenk Shivas, spannt und zerbricht und so Sita zu seiner Frau gewinnt. Das vollständige Hörbuch zum Ramayana können Sie in unserem Onlineshop unter folgender Internetadresse beziehen: www.satyasai-buchzentrum.de. Ich wiederhole: www.satyasai-buchzentrum.de. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Wir hören uns wieder am ersten Sonntag des nächsten Monats 11.30 Uhr und 19.30 Uhr als Wiederholung. Und am dritten Sonntag des nächsten Monats setzen wir die Lesung aus dem Ramayana zur gleichen Sendezeit fort. Om Sai Ram.